Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
In Erfurt, da gibt es eine Alfred-Hess-Straße. Die ist ziemlich viel befahren und zieht sich einspurig so durch den Süden der Stadt. Und rechts und links der Straße, da stehen schicke Villen, in denen Werbeagenturen und Kanzleien ihre Büros haben. Und um die Ecke dieser Alfred-Hess-Straße, da steht auch das ehemalige Wohnhaus von Alfred Hess. Alfred Hess war eigentlich Schuhfabrikant, aber als Mäzen auch den schönen Künsten verbunden. Und er hat zu seinen Lebzeiten eine bedeutende Sammlung expressionistischer Werke zusammengetragen. Ulrike Sebert war auf seinen Spuren in Erfurt unterwegs.
Die Hess-Sammlung war ja in der Zeit mit das etwas vom Bedeutendsten, was es gab in Deutschland, also als komplette Sammlung von deutschem Expressionismus. Man pilgerte nach Erfurt, um die Expressionisten zu sehen, die in dieser Konzentriertheit zu dem Zeitpunkt in Deutschland oder irgendwo nicht zu sehen waren.
Der jüdische Schuhfabrikant und Kunstmäzen Alfred Hess unterstützte ab 1918 in Erfurt den Aufbau einer expressionistischen Sammlung im Städtischen Museum und baute bis zu seinem Tod 1931 noch eine bedeutendere Privatsammlung der Moderne auf. Bekannte Kunsthistoriker, Galeristen und Künstler dieser Zeit gingen in der Villa Hess ein und aus, wohnten und arbeiteten dort. Die Sammlung umfasste 70 Ölgemälde, 200 Aquarelle und Zeichnungen sowie 4000 grafische Blätter. Von Feininger, Klee und Lehmbruck das grafische Werk beinahe komplett. Von der lebendigen Oase im Erfurter Süden und der großzügigen Gastfreundschaft von Thekla und Alfred Hess erzählt das Gästebuch des Hauses. Nach seinem Tod 1931 sah sich die Familie einem hochverschuldeten Unternehmen gegenüber, das infolge der Weltwirtschaftskrise 1929 in Schwierigkeiten geraten war. Der gemeinsame Sohn Hans emigrierte bereits 1933 und ließ sich schließlich in England nieder, wo er Direktor des Leicester-Museums wurde. Thekla Hess folgte ihm 1939. Einen Großteil der hessischen Kunstsammlung konnte sie bis 1937 im Kunsthaus Zürich aufbewahren lassen, erzählt Kunsthistorikerin Christina Veilchenfeld.
Thekla Hess wollte von Anfang an Werke aus dieser Sammlung auch verkaufen, um davon zu leben. Und hat ja dann 1937 bis auf 19 Arbeiten auf Papier ihre Sammlung aus Zürich abgezogen und an den Kölnischen Kunstverein geschickt. 1943 wurde dann der Kölnische Kunstverein bombardiert. Und das ist eben das große Problem bei der ganzen Rekonstruktion eben der Sammlung Hess, weil eben vieles dann abhandengekommen ist.
Die Provenienzforscherin Christina Veilchenfeld, die aus der Familie des jüdischen Kunsthändlers Walter Veilchenfeld stammt, unterscheidet zwischen Raubkunst und Fluchtkunst. Wurde ein Kunstwerk seinem Besitzer in Deutschland von der NS-Regierung gestohlen bzw. das Werk enteignet, müssen diese Werke in jedem Fall restituiert werden, wie sie sagt, also rückerstattet werden. Anders verhalte es sich mit Kunstwerken, die ein Emigrant im Ausland veräußert hat. Hier handele es sich um sogenannte Fluchtkunst, die anders zu bewerten sei.
Und dann kam es ja zur Restitution der Straßenszene von Kirchner aus dem Brücke-Museum in Berlin, gegen die ich mich ausgesprochen habe. Ich glaube, dass da gewisse Anwälte eine wesentliche Rolle gespielt haben. Es geht viel ums Geld, das kann man auch ganz deutlich so sagen.
Die Berliner Straßenszene gehörte ehemals zur Hess-Sammlung und hing ab 1980 im Brücke-Museum. 2006 wurde das Bild den Erben zurückgegeben und in New York für umgerechnet 30 Millionen versteigert. Es befindet sich heute in der New Yorker Neuen Galerie. In den meisten Fällen einigen sich die Museen aber mit den Erben und erwerben die Bilder zurück.
So, wir gehen mal in die Gemäldesammlung. Und da hängt hier das Bild von Emil Nolde, das wir 2018 zurückerwerben konnten. 1937 wurde es im Zuge der Aktion Entartete Kunst beschlagnahmt. Wir hatten das Glück, dass wir 2017 schon ein anderes Gemälde zurückerwerben konnten. Das Gemälde Weiden 2 im Schanzengraben bei Weimar von Christian Rulfs. Dann gibt es auch noch eine Skulptur, die steht hier auch gleich, von Wilhelm Lehmbruck, die rückblickende. Die konnte sogar schon in den 90er Jahren zurückerworben werden.
Das sind neben 30 zurückgegebenen Blättern Druckgrafik die wenigen noch vorhandenen Spuren der ehemals umfangreichen expressionistischen Sammlung des Erfurter Angermuseums. Thomas von Taschitzky, Kurator der Skulpturen- und Gemäldesammlung Erfurt.
Das sind Glücksfälle und es wäre schön, wenn sich das noch weiter so entwickeln könnte, dass man die Sammlung so peu à peu wieder zurückholt. Aber es gibt natürlich auch einige dieser verschwundenen Gemälde, die in festen Händen gewissermaßen sind. Zum Beispiel befindet sich das Kandinsky-Gemälde, das wir in den 20er Jahren hatten, heute im Guggenheim-Museum, auch schon sehr lange. Das ist auch ein Gemälde, das nach der Beschlagnahmung weiterverkauft wurde. Ähnliches gilt für das Feininger-Gemälde, das wir auch ganz besonders vermissen, weil das zeigt nämlich die Erfurter Barfüßerkirche.
Alfred Hess bezahlte bis Mitte der 20er Jahre alle Ankäufe des Museums, veranlasste jährlich eine Schenkung und es gingen regelmäßig Leihgaben seiner eigenen Sammlung ans Haus. Auch der Häckelraum im Erdgeschoss, von 1922 bis 1923 entstanden, wurde von ihm finanziert. Die Stadt Erfurt hatte sich offen dagegen positioniert, Mittel für Ankäufe derartiger Kunst zur Verfügung zu stellen. In der Presse war von der Erfurter Schreckenskammer zu lesen. Kai-Uwe Schürz, Museumsdirektor im Anger Museum Erfurt.
Als jüdischer Schuhfabrikant ist er gleichzeitig heftigen Anfeindungen ausgesetzt gewesen, die dann seine Wendung hin zum modernen Kunstgeschmack betrafen. Er ist also als jüdisch-bolschewistischer Agent verunglimpft worden in der Tagespresse. Für uns ist er eine sehr wichtige Person in der Geschichte des Museums und er hat ein Vermächtnis eröffnet, nämlich das Vermächtnis des bürgerlichen Engagements für die modernen Künste hier im Museum.
Jetzt gehen wir in den Häckelraum. Das ist die größte expressionistische Wandmalerei überhaupt, die es noch gibt. 1937, als auch hier Werke in großem Umfang beschlagnahmt wurden, hat die kommissarische Leiterin des Museums, Magdalena Rudolph, die Entscheidung getroffen, den Raum zu schließen. Und davor stellte sie einen Erzengel Gabriel, eine Holzskulptur, die wie ein Wächter vor dem Eingang zum Häckelraum stand. Und das hat funktioniert. Also der Raum wurde nicht mehr betreten, nicht mehr geöffnet und war zum Glück bis 1945 unberührt.
Auch wenn das Museum in der Aktion Entartete Kunst 1000 Werke verloren hat, will Museumsdirektor Schierz nicht nur zurückschauen.
Es kommt vielmehr darauf an, setzt man das um, was damals die Museumsdirektoren gewagt haben, nämlich gegen die öffentliche Meinung, zeitgenössische Kunst, die damals heftig umstritten war, zu sammeln. Wie verhalten wir uns denn heute gegenüber zeitgenössischer Kunst in einem solchen Museum? Ich denke schon, wenn zum Beispiel wichtige Vertreter der AfD sagen, wir müssen die deutsche Nationalkultur wieder stärken, auch kulturell so eine Art Rollback zu machen, hin zum Nationalstaatlichen in einer sehr eng gefassten Situation. Das sind für mich Warnzeichen, weil so hat das in den 20er Jahren in der Weimarer Republik mit den rechten Gruppen auch begonnen. Auch wenn wir heute nicht mehr in dieser Zeit sind, man sollte genau darauf achten, wer da unterwegs ist und wer da was fordert.
Die Hess-Villa im Erfurter Süden nutzt heute der Gemeinde- und Städtebund Thüringen. Eine schlichte Tafel an der Hauswand erinnert an die ehemaligen Bewohner. Vielleicht könnte man hier die Türen öffnen und im Sinne der hessischen Gastfreundschaft jungen Künstlern einen Ort bieten zum Austausch, Arbeiten und Ausstellen und auch hier von seinem Vermächtnis erzählen.